Io, der innerste der vier bereits im Jahr 1610 entdeckten Jupitermonde, ist nur ein wenig größer als der Erdmond, stellt aber das geologisch aktivste Objekt in unserem Sonnensystem dar. Hunderte von Vulkanen wurden durch die Raumsonden wie Voyager oder Galileo auf seiner Oberfläche entdeckt, die überwiegend von Schwefel und Schwefeldioxid bedeckt ist. Was das mit dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie zu tun hat, das frage ich Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn, den ich jetzt am Telefon begrüßen darf. Guten Tag, Dr. Junkes.
Schönen guten Tag, Herr Höhner.
Ja, was hat das Max-Planck-Institut für Radioastronomie mit dieser Bildgeschichte zu tun?
Ja, das ist eine spezielle Forschungsgruppe bei uns, die Forschungsgruppe von Professor Gerd Weigelt, die sich mit dem Bereich Nahinfrarot-Interferometrie befasst. Interferometrie ist ja auch eine spezielle Bildtechnik in der Radioastronomie, wo man weit voneinander entfernte Einzelteleskope zusammenschaltet, um damit ein Bild in extrem hoher Auflösung zu erreichen. Und das wurde in dem Fall hier mit einem optischen Teleskop in Arizona gemacht, mit dem Large Binocular Telescope oder abgekürzt LBT. Das ist sozusagen das größte Fernglas weltweit, denn da hat man zwei einzelne Teleskope, zwei einzelne Spiegel mit einem Durchmesser von jeweils 8,40 Meter, übrigens auch die größten Einzelspiegel am Stück weltweit, und die sind zusammengeschaltet auf einer gemeinsamen Montierung und stellen damit ein virtuelles Riesenteleskop von 23 Metern im Durchmesser dar.
Und wo kommt jetzt speziell die Radioastronomie ins Spiel?
Die Radioastronomie dadurch, dass Herr Professor Weigelt eine Forschungsabteilung bei unserem Institut über lange, lange Jahre hinweg geleitet hat, die diese Methoden der Radioastronomie eben auch auf den Bereich der Infrarotwellenlängen und damit des Übergangsbereichs im Spektrum zwischen optisch und Radiofrequenzen im Spektrum hin bearbeitet hat. Es ist nicht direkt Radioastronomie, es ist in dem Fall sogar Nahinfrarotastronomie, relativ nah an den Wellenlängen auch des Optischen gelegen. Aber die Techniken, die sind vergleichbar und da arbeitet eben Herr Weigelt mit und da ist in Bezug auf den Jupitermond Io ein sehr schöner Erfolg gelungen.
Und was hat man nun speziell beobachtet? Also dieses Objekt ist ja schon längere Zeit bekannt, zum ersten Mal durch die Voyager-Sonden überhaupt entdeckt worden. Ein riesiger, großer Vulkan. Und das Fantastische ist ja nun, dass wir dieses Detail mit irdischen Teleskopen sehen konnten.
Ja, also es ist mit irdischen Teleskopen zum ersten Mal in der Brillanz, in dieser räumlichen Auflösung dargestellt. Ich hatte mir auch mal den Spaß gemacht, da ältere Aufnahmen mit dem Hubble-Teleskop rauszusuchen, das ja natürlich auch die Jupitermonde Io wie auch Europa Ganymede und Callisto aufgenommen hat. Und hier übertrifft das bodengebundene Large Binocular Telescope das Hubble-Teleskop bei weitem, was natürlich auch in der Natur der Sache liegt. Hubble stellt ja letztendlich einen einzelnes Teleskop mit dem Spiegeldurchmesser von 2,40 Meter da, an einem ganz besonderen Standort, natürlich jenseits der Atmosphäre und dadurch nicht durch atmosphärische Störungen beeinträchtigt. Aber hier haben wir ein irdisches virtuelles 23 Meter Teleskop und durch die speziellen Bildverarbeitungsverfahren gelingt es da eben auch entsprechend die Effekte der Erdatmosphäre rauszukorrigieren und damit ein ungemein scharfes Bild zu erstellen, das auch durchaus vergleichbar ist zu einigen Aufnahmen mit Raumsonden aus viel, viel größerer Nähe.
Das ist ja letzten Endes auch eine wahnsinnige Perspektive für zukünftige Beobachtungen innerhalb unseres Planetensystems, aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass man hier eine Perspektive hat, eines Tages aufgrund dieser Technik eben an anderen Sternsystemen ebenfalls Objekte vielleicht etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
Ja, diese Objekte werden dann natürlich nicht Monde um Planeten darstellen, sondern die Planeten selber, extrasolare Planeten, Planeten, die sich um andere Sterne bewegen. Und damit stellt eben auch diese spezielle Konfiguration des LBT als Large Binocular Telescope Interferometer oder LBTI eines der ersten der sogenannten Großteleskope, der Extremely Large Telescopes oder ELTs dar. Und da gibt es ja zurzeit sogar drei verschiedene Entwicklungen auf der Erde, solche Großteleskope zu bauen. Zwei davon in Chile, auf der Südhalbkugel, und eins wiederum in Hawaii. Und das sind Projekte, das Hawaii-Projekt unserer amerikanischen Kollegen trägt den Namen TMT oder 30 Meter Telescope. Und die beiden chilenischen Projekte, davon ist eines, das Giant Magellanic Telescope, ebenfalls ein amerikanisches Projekt. Und dann das größte von allen, das ist das Projekt der Europäischen Südsternwarte, der ESO, mit dem ELT, dem Extremely Large Telescope, und damit eben einem virtuellen Einzelteleskop aus einer großen Zahl von Einzelspiegeln zusammengesetzt, aber 39 Meter im Durchmesser. Und hier hat man mit diesem 23 Meter Teleskop LBTI eben zum ersten Mal eine Beobachtung in die Richtung dieser Großteleskope präsentiert.
23 Meter, aber virtuell.
Das ist richtig. Aber Sie müssen bedenken, auch die großen Teleskope, diese ERTs, werden virtuelle Teleskope darstellen, insofern, dass es natürlich kein Spiegel am Stück mehr ist, sondern ein riesengroßer Segmentspiegel, der aus vielen, vielen einzelnen Zellen aufgebaut ist.
Wir haben letzten Endes mit der Europäischen Südsternwarte das Very Large Teleskop. Und das sind immerhin vier Stück, und dazu gehören ja dann auch noch, glaube ich, wohl 2 Meter Spiegel. Das Ganze lässt sich ja auch im Verbund miteinander zusammenschließen, sodass hier ebenfalls auch so ein Riesenteleskop entsteht, womit ja ähnliche Beobachtungen auch möglich wären.
Das ist richtig, aber da ist die sozusagen die Virtualität noch eine Stufe weiter weg, weil man da Einzelteleskope, die sich auch einzeln bewegen, hat. Während das Spezielle an diesen Riesenteleskopen, auch dem neuen Riesenteleskop der ESO, das ja im Bau ist, also zumindest der Berg, der Cerro Amazonas, wurde schon dafür vorbereitet, da bewegen sich die Segmente zusammen und die bilden dann ein Teleskop, das sich als Ganzes bewegt. Und das ist auch beim LBT der Fall, denn diese 2 8-Meter-Spiegel oder 8,40-Meter-Spiegel befinden sich auf einer gemeinsamen Montierung und simulieren damit den Weg und die Beobachtungslinie von einem einzelnen Teleskop. Das ist bei den zusammengeschalteten Teleskopen im VLTI, also die ESO-VLT-Teleskope, zu einem Riesenteleskop zusammengeschaltet, soweit nicht der Fall, denn da wird der Strahlengang von jedem der einzelnen Teleskope, die auch einzeln miteinander beobachten, dann eben an speziellen Instrumenten miteinander vereinigt, zu einem Rieseninterferometer.
Darf ich noch mal kurz auf die eigentliche Beobachtung kommen am Jupitermond Io, der immerhin der aktivste ist, zumindest was wir bis jetzt wissen, denn unsere Raumsonden fliegen aktuell, wenn ich an New Horizons denke, in Richtung Pluto, den Kleinplaneten, der auch einige Monde aufzuweisen hat. Hier könnte sich eventuell auch was Interessantes ergeben. Das wird sich aber erst in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen. Dieser Vulkan Loki, der hat einen Lavasee, den wir direkt beobachten können.
Die Aussage ist richtig, aber was man sich darunter vorstellt, so einzelne Wellen auf einem Lavasee, das ist es natürlich nicht. Aber was man da sieht, das ist dann schon so eine hufeisenförmige Struktur. Also in der Mitte scheint da eine feste Struktur zu sein und weiter außen eben der Lavasee, die flüssige Struktur. Und das, was das LBTI hier eben ermöglicht, das ist auch durch Beobachtungen dieser Art, durch relativ schnelle Beobachtungen eben auch Änderungen auf diesem Lavasee oder in der Struktur dieses aktivsten aller Io-Krater. Ich glaube, so kann man es, es ist der hellste Krater, den man auf der Oberfläche von Io beobachten kann, eben darzustellen letztendlich. Und das eben auch in der Zwischenzeit, denn Raumsonden, die können das ja nicht über Jahrzehnte hinweg systematisch abdecken. Sie hatten zu Beginn ja darüber gesprochen, die Raumsonden, die auch die Jupitermonde sehr detailliert erforscht haben, sei es Voyager, sei es vor allem auch Galileo, und die fantastische Bilder geliefert haben. Aber jetzt im Moment harrt man eben erst der nächsten Raumsonden, und da können diese Bilder, da können diese systematischen Studien vom Erdboden aus eben auch Vorbereitungen liefern für die nächste Generation von Raumsonden zur Erforschung des Jupiter. Da war also die Rede von NASA-Missionen wie eventuell dem Io-Observer. Es gibt aber auch andererseits Raumsonden, die die Wassermonde Jupiters wie vor allem Europa und Ganymed erforschen werden, hoffentlich.
Dieser Loki hat ja immerhin einen Durchmesser von 200 Kilometer, aber die Hoffnung besteht ja, dass wir noch ein bisschen kleiner hineinschauen können.
Ja, es sind natürlich, das muss man dazu sagen, schon Beobachtungen an der Grenze des Machbaren, von der Erde aus. Also auf diese große Distanz, und immerhin ist ja auch der Jupiter so rund eine 3/4 Milliarde Kilometer weit weg. Da sind das schon ganz fantastische Resultate, dass man diese Strukturen, diese Einzelheiten auf der Oberfläche des Jupitermonds Io hinkriegt. Und immerhin sind die ja nahezu vergleichbar mit dem, was man mit den Raumsonden aus wesentlich größerer Nähe eben hat darstellen können.
Wer zählte denn alles zu dem Team, die an dieser Sache mitgearbeitet haben?
Also von unserem Institut aus, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, sind es 3 Mitarbeiter, die an dem Forschungsteam insgesamt beteiligt waren. Das ist der Leiter der Gruppe, Gerd Weigelt, der bis vor 2 Monaten auch als einer der 4 Direktoren bei unserem Institut tätig war. Er ist jetzt ganz frisch emeritiert, im Ruhestand. Und seine beiden Mitarbeiter Karl-Heinz Hofmann und Dieter Schertl. Aber dazu kommen eben auch Mitarbeiter aus anderen Ländern Europas und vor allem aus den USA. Also der Erstautor gehört zur Universität Arizona und dann sind Leute aus Kalifornien, italienische Institute, aus dem Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, also auch einem weiteren deutschen Institut und noch weiteren amerikanischen Instituten beim Forschungsteam mit dabei.
Und wer das Ganze nochmal sich auch bildmäßig anschauen möchte, der schaue ganz einfach auf.
Ja, wir haben das auf den Webseiten unseres Instituts, also das ist die Homepage des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Bonn und da finden Sie unter aktuell und Forschungsmitteilungen eben auch unsere Pressemitteilung. Davon ist es die vorläufig letzte.
Ich bedanke mich bei Dr. Norbert Junges vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn, dass Sie Zeit gefunden haben.
Gerne.